Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Zusage erneuert, dass Gelder und Spareinlagen deutscher Bürger sicher seien, trotz der verschärften Schuldenkrise in Europa. Im ARD-Sommer-Interview nannte sie den Euro einen Teil der europäischen Identität. 4 Tage vor dem geplanten Sondergipfel der Euro-Länder forderte die Kanzlerin ein Signal der Stabilität für die Gemeinschaftswährung. Ziel sei es jetzt, Schulden abzubauen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Angela Merkel auf dem Weg zum ARD-Sommerinterview. Heute ist ihr Geburtstag, doch den wird sie kaum genießen können, denn der Druck in der Euro-Krise wächst auch auf sie. Immer mehr Experten fordern inzwischen einen Schuldenschnitt für Griechenland, ein Ende mit Schrecken also. Doch davon hält die Kanzlerin wenig.
Eine Umschuldung, die jetzt immer genannt wird, hat natürlich auch den negativen Effekt, dass die Länder sich vielleicht nicht mehr so anstrengen. Das heißt, ich arbeite darauf nicht hin. Wir versuchen alles, was wir können, um etwas zu vermeiden, was noch härter ist. Aber ich sage ganz deutlich, Einbeziehung privater Gläubiger zeigt schon, dass wir in Griechenland ein besonderes Problem haben, wegen der sehr, sehr hohen Schulden.
Merkel äußerte Zweifel an der Alleinkompetenz amerikanischer Ratingagenturen und appellierte an die europäische Wirtschaft, eine eigene Ratingagentur einzurichten.
Die Chinesen haben jetzt eine Ratingagentur. Und wir können natürlich nicht als Staaten eine Ratingagentur uns schaffen einfach. Das würde ja so aussehen, als ob wir uns ein wohlgesonnenes Urteil beschaffen. Also ich würde sehr begrüßen, wenn die europäische Wirtschaft mal dazu kommt und sagt, wir brauchen hier auch eine Einschätzung.
Kritik aus den eigenen Reihen an einer fehlenden Grundausrichtung ihrer Politik wies Merkel zurück. Sie habe massive Probleme bewältigen und dabei viel Neuland betreten müssen. In einer ersten Reaktion zog die SPD eine kritische Bilanz des Euro-Krisenmanagements der Kanzlerin.
Insbesondere in den zentralen Feldern Euro-Krise, wo es wirklich um die Wurst geht. Für ganz Europa verhält sie sich abwartend, laviert. Und von daher würde ich mir eine führungsstärkere Angela Merkel wünschen und kann nur sagen, dass ich mir Sorgen mache für die nächsten 2 Jahre, nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa.
Stürmische Zeiten für die Kanzlerin, die auch auf das umstrittene Panzergeschäft mit Saudi-Arabien einging. Dabei rechtfertigte sie die Lieferung mit dem Hinweis auf strenge Richtlinien, die noch auf die frühere rot-grüne Bundesregierung zurückgingen.
In Libyen gehen die Kämpfe zwischen Aufständischen und den Truppen von Machthaber Gaddafi weiter. Ein Zentrum ist der Ölhafen Brega, die Stadt ist seit Monaten umkämpft. Trotz der Unterstützung des Auslands ist den Rebellen bisher kein Durchbruch gelungen. Inzwischen haben 40 Staaten den Übergangsrat der Opposition als einzige legitime Vertretung des libyschen Volkes anerkannt.
Aufständische rücken vor. Kämpfe in den westlichen Gebirgsregionen Libyens. Auch von hier aus versuchen die Rebellen, ihren Einfluss auszuweiten, das ferne Ziel Tripolis. Ihre Waffen stammen aus erbeuteten Beständen der Gaddafi-Armee oder sind selbst gebaut. Bedient werden sie häufig von Freiwilligen, militärisch kaum ausgebildet. Ich bin Anwalt. Ich hatte niemals vorher eine Waffe in der Hand. Nie hätte ich gedacht, in eine solche Situation zu kommen. Die Aufständischen liefern sich mit Gaddafi-treuen Truppen ein blutiges Kräftemessen. Seit Donnerstag rücken sie auf die Küstenstadt Brega vor. Ein verlustreicher Kampf. Die Gaddafi-Gegner sprechen von mindestens 12 Toten. In der Rebellenhochburg Benghazi werden die Schwerverletzten behandelt. In Benghazi trafen sich auch der Außenminister Maltas und der Chef des Rebellenrates Jalil. Inzwischen wird der Rat von 40 Staaten als rechtmäßige Vertretung Libyens anerkannt. Nun kommt anscheinend auch Bewegung in die Frage eingefrorener libyscher Vermögen. Natürlich gibt es Konten von libyschen Persönlichkeiten und Unternehmen in Malta. Wir werden darüber sprechen, sagt er, wie wir das Geld dem libyschen Volk zurückgeben können. Auch militärisch steht Machthaber Gaddafi weiter unter Druck. Die NATO flog in der Nacht offenbar Luftangriffe auf Ziele bei Tripolis. Das libysche Staatsfernsehen zeigte Zivilisten, die dabei angeblich verletzt wurden. Und diese Bilder aus der Stadt Zawiya, westlich von Tripolis, sollen belegen, wie groß der Rückhalt für den libyschen Staatschef ist. Der bekräftigte in einer Rundfunkansprache, dass er nicht gewillt sei, aufzugeben, sondern die Rebellen zurückschlagen werde.
Zur Lage vor Ort jetzt live aus Tripolis, Jörg Armbruster.
Extreme Benzinknappheit und steigende Lebensmittelpreise, das sind einige der Alltagsprobleme der Menschen hier im Westen Libyens, also der Menschen im Herrschaftsbereich von Gaddafi. Auf unserer Reise von der tunesischen Grenze nach Tripolis haben wir gerade mal 2 geöffnete Tankstellen gesehen auf einer Strecke von 200 Kilometer. Ob dieser Mangel allerdings in der Lage ist, Gaddafi aus dem Amt zu vertreiben, halte ich für eher fraglich. Vor genau 5 Monaten begannen die Aufstände im Osten des Landes. Allerdings sind seitdem die Rebellen nur wenig vorgerückt. Und auch die im Süden machen wenig Boden gut in den letzten Wochen. Und die Bombardierungen, die vor genau 4 Monaten begannen, haben nicht zu dem schnellen Erfolg geführt, den sich westliche Politiker erhofft hatten. Machthaber Gaddafi ist nach wie vor im Amt und macht keine Anstalten, auf seine Macht zu verzichten. Und damit zurück nach Hamburg.
Weitere Informationen, auch eine ausführliche Reportage von Jörg Armbruster über seine Fahrt von der tunesischen Grenze nach Tripolis, finden Sie im Internet unter tagesschau.de.
Die Schuldenkrise Griechenlands war Thema eines Besuchs von US-Außenministerin Clinton in Athen. Sie lobte, die Regierung von Ministerpräsident Papandreou führe notwendige Reformen durch. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem griechischen Amtskollegen Lambrinidis sagte sie, ihr sei bewusst, welche Opfer das griechische Volk erbringe. Manchmal müsse man aber ein bitteres Medikament nehmen, um schwere Krankheiten zu bekämpfen, so Clinton.
Rebecca Brooks, Vertraute des britischen Verlegers Murdoch, ist in London von der Polizei vorgeladen und festgenommen worden. Sie soll in die Affäre um abgehörte Mobiltelefone und Bestechung verstrickt sein. Brooks war zum Zeitpunkt des Abhörskandals Chefredakteurin der inzwischen eingestellten Skandalzeitung News of the World.
Erst am Freitag war sie als Verlagschefin zurückgetreten. Heute kam die Festnahme. Mit Rebecca Brooks wurde jetzt erstmals eine Topmanagerin Murdochs verhaftet und eine Frau, die eine seiner engsten Vertrauten war. Der spektakuläre Coup der Polizei erfolgte, nachdem Beamte selbst immer stärker ins Zentrum der Affäre geraten waren. So hatte der Londoner Polizeichef Stevenson Teile seines Kuraufenthaltes von einem Spa-Betreiber bezahlen lassen. Dessen PR-Chef war ausgerechnet Neil Wallace, ehemals stellvertretender Chefredakteur bei Murdoch, den Stevenson selbst kurz zuvor als seinen PR-Berater engagiert hatte. Beobachter halten den Zeitpunkt ihrer Verhaftung deshalb für bewusst gewählt. Warum diese Festnahme jetzt? Theaterdonner, um zu zeigen, dass die Polizei jetzt hart durchgreift. In jedem Fall lenkt es die Aufmerksamkeit jetzt weg von der Polizei. Für Rupert Murdoch wird die Lage so immer düsterer. Erst am Freitag hatte er sich bei Opfern der Abhöraffäre entschuldigt und anschließend Anzeigen in allen großen Wochenendzeitungen geschaltet. Eine Kampagne, die über den neuen Ereignissen verpuffte. Die Verhaftung Rebecca Brooks ist ein erneuter Schlag für Murdoch, dessen Imperium immer mehr ins Wanken gerät. Aber auch bei der Polizei dürften Köpfe rollen diese Woche. Der Abhörskandal wird immer mehr zu einer Korruptionsaffäre, in die weite Teile der britischen Polizei und Politik verwickelt sind, die jetzt alle gegeneinander ums Überleben kämpfen.
Auftakt zum Petersburger Dialog. In Niedersachsen hat das deutsch-russische Gesprächsforum begonnen. Zu der 3-tägigen Veranstaltung kommen Vertreter von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kirchen und Kultur zusammen. Im Zentrum stehen die Regierungskonsultationen von Bundeskanzlerin Merkel und dem russischen Präsidenten Medvedev. Der Dialog war 2001 von Medvedevs Vorgänger Putin und dem damaligen Kanzler Schröder ins Leben gerufen worden.
Als Einheit fing es an. Gemeinsame Andacht um 15 Uhr. Zusammengehörigkeitsgefühl. Beim anschließenden Pressegespräch der beiden Chefs des Petersburger Dialogs wird aber klar, so ganz frei von den Ereignissen der vergangenen Tage wird dieses Treffen nicht ablaufen. Die Nominierung für den Quadriga-Preis steht für die Zusammenarbeit unserer beiden Länder. Und wer hat mehr dafür getan als Wladimir Putin? Schließlich war er es auch, der vor 10 Jahren diesen Petersburger Dialog hier ins Leben gerufen hat. Der Quadriga-Preis sollte in diesem Jahr unter anderem an Wladimir Putin gehen. Ehemalige Preisträger zeigten sich schockiert. Putin habe Menschenrechte und Meinungsfreiheit in Russland oft missachtet. Er könne keinen Preis bekommen, der für Freiheit und Bürgerrechte steht. Gestern dann der Versuch, die drohende Eskalation zu verhindern. Der Quadriga-Preis wird in diesem Jahr komplett ausgesetzt. Zum Auftakt des deutsch-russischen Treffens also eine Brüskierung Russlands?
Mich beruhigt die Tatsache, dass auch von der russischen Seite, insbesondere auch aus der Kanzlei des Ministerpräsidenten, Signale derart gekommen sind, dass man eine Belastung des deutsch-russischen Verhältnisses darin nicht erblickte. Und das ist für mich wichtig.
Bis Dienstag wollen Politiker und Experten unter anderem über engere Wirtschaftskontakte und die Zusammenarbeit beider Länder sprechen. Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Medvedev kommen morgen Abend in Hannover zusammen.
Eine Woche nach der Havarie des Ausflugsschiffs Bulgaria auf der Wolga in der Nähe der Stadt Kasan haben heute die Bergungsarbeiten begonnen. Mit zwei Schwimmkränen soll das Wrack aus dem Fluss gezogen werden. Es liegt in rund 20 Metern Tiefe. Taucher bereiten die Bergung vor. An Bord der 56 Jahre alten Bulgaria waren mehr als 200 Menschen, von denen nach offiziellen Angaben 79 gerettet werden konnten. Bei der Frauenfußball-WM kommt es am Abend zum Finale Japan gegen USA. In Frankfurt am Main entscheidet sich, wer Nachfolger des entthronten Weltmeisters Deutschland wird. Die Übertragung im Ersten beginnt im Anschluss an diese Tagesschau.
Go USA! Japan!
Fans und Spielerinnen bei bester Laune, die japanische Mannschaft vor gut einer Stunde bei der etwas anderen Art der Platzbegehung. Einige Minuten später dann die Ankunft der USA, angeführt von Trainerin Pia Sundhage, die sich heute für eine eher defensive Aufstellung entschieden hat. Die USA mit Starstürmerin Abby Wambach und Torhüterin Hope Solo haben die Möglichkeit, zum dritten Mal Frauenfußball-Weltmeister zu werden, während das für die Japanerinnen das erste WM-Endspiel überhaupt ist. Auch einige deutsche Nationalspielerinnen werden die Partie im Stadion verfolgen, die von der deutschen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus geleitet werden wird. Vor über 48.000 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena, deren Dach wegen des erwarteten Regens übrigens geschlossen bleibt. Mit insgesamt 26 Kameras wird die ARD das Finale gleich live übertragen.
Bei der Tour de France hat der Brite Mark Cavendish die 15. Etappe gewonnen. Die Strecke führte von Limoux am Fuß der Pyrenäen über 193 Kilometer nach Montpellier. Im Ziel setzte sich Cavendish knapp im Massensprint durch und feierte damit seinen 4. Tagessieg bei der diesjährigen Tour. Der Franzose Thomas Voeckler trägt weiter das gelbe Trikot des Gesamtführenden.
Das deutsche Duo Patrick Hausting und Sascha Klein hat bei der Schwimmweltmeisterschaft in Shanghai die Silbermedaille im Synchronspringen gewonnen. Von der 10-Meter-Plattform gelang den Wasserspringern aus Berlin und Dresden eine perfekte letzte Luftakrobatik. Mit diesem Schraubensalto sammelten Hausting und Klein die notwendigen Punkte, um erstmals eine Synchron-WM-Medaille zu gewinnen. Unangefochten wurden die Chinesen Qiu Bo und Huo Liang Titelträger. Aus den Händen von IOC-Präsident Jacques Rogge erhielten Hausting und Klein schließlich ihre Silbermedaille.
Spannend wie kaum zuvor wurde der große Preis von Aachen entschieden. Als vorletzte Starterin des zweiten Umlaufs gelang es Janne Friederike Meyer mit Zella Gundam-Brasco als einzige in zwei schweren Runden Strafpunkt vorzubleiben. Die aktuelle Mannschaftsweltmeisterin im Springreiten schaffte damit den Sieg im bedeutendsten Grand Prix des Radsports. Schlussreiterin Luciana Denis hätte ein entscheidendes Stechen um den Sieg herbeiführen können. Aber ein Fehler am letzten Sprung verhinderte dies. Somit gewinnt mit der 30-jährigen Hamburgerin Janne Friederike Meyer zum zweiten Mal nach Meredith Michaels Bärbaum im Jahr 2005 eine deutsche Amazone den großen Preis von Aachen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. Juli.
Ein Ausläufer des Tiefs über der Nordsee bringt der Südosthälfte Deutschlands heute Nacht teilweise kräftigen Regen. Dahinter folgen Schauer. Auch in den nächsten Tagen sorgt tiefer Luftdruck für wechselhaftes Wetter. Im Osten und Südosten regnet es heute Nacht länger anhaltend, an den Alpen auch ergiebig. Richtung Westen mal klar, mal bewölkt und einzelne Schauer. Am Tag ziehen häufig dichte Wolken vorüber. Gelegentlich gibt Schauer, vor allem im Norden auch Gewitter. Zwischendurch zeigt sich auch mal die Sonne. Am freundlichsten wird es in einem Streifen vom Südwesten bis in die Mitte. Mäßiger im Nordwesten frischer Südwestwind. Bei Schauern starke, im Nordwesten sowie auf den Bergen zum Teil stürmische Böen. Entlang der Oder heute Nacht 15, im Allgäu nur 8 Grad. Dort und in der Eifel morgen kühle 16, in der Lausitz bis 23 Grad. Am Dienstag im Osten zum Teil länger freundlich, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und einzelne Schauer, örtlich Gewitter. Im Süden ist ab dem Abend Dauerregen möglich. Bis Donnerstag bleibt es unbeständig und recht kühl.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen gegen 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des Endspiels der Frauenfußball-WM.